Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free
FM. Dann hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der 25 Jahre Podcast-Reihe. Ich darf mich mal wieder belehren, was denn alles so passiert ist über die Jahre. Und diesmal mit einem Schwerpunkt auf was ganz, ganz Schönem, denn ich freue mich jeden Freitag wieder, wenn es aufs Neue passiert, wenn nämlich die Mikrowelle von der Etage bei uns on air geht. Und deshalb, warum nicht einfach diejenige einladen, die darüber auch am meisten erzählen kann. Deshalb einen wunderschönen guten Tag, Doro.
Hallo, guten Tag.
Erzähl doch mal, wie bist du damals, was war so deine Motivation zu sagen, ich möchte Radio mit Kindern machen?
Oh, das hat eine Vorgeschichte. Ich bin schon seit gefühlt 100 Jahren beim Stadtjugendring beschäftigt und als Radio Free FM dabei war, sich zu gründen, kam unser damaliger Vorstand und hat gemeint, da gründet sich ein freies Radio, da sollte doch der Stadtjugendring irgendwie dabei sein. Auf irgendeine Art sich beteiligen und er hat uns eigentlich schon diese Idee in den Kopf gesetzt, dass es irgendwie Radio für Kinder geben müsste. Denn ansonsten, hat er gesagt, sind viele Bereiche auch schon abgedeckt, die Jugend macht da Radio und so. Und ihr seid aber diejenigen, die hier im Stadtjugendring schon für Kinder arbeitet. Ich habe damals so Kinderkulturprojekte im Stadtjugendring gemacht. Und überlegt doch mal, ob das nicht was wäre, für Kinder was bei Radio Free FM anzubieten. Das war das alles total neu. Ich hatte keine Ahnung, was ist ein freies Radio, was soll Radio Free FM werden, und habe mich dann dort gemeldet und bekam eine Einladung zu einer Sitzung. Und habe mir gedacht, okay, eine Sitzung ist gut, da gehe ich jetzt mal hin und gucke mir das an. Ich musste dann feststellen, dass das eigentlich mehr oder weniger so die konsolidierende Sitzung von Radio Free FM war. Das hieß eigentlich der Start. Und auf dieser Sitzung habe ich dann eigentlich auch mitbekommen, es wird ein Vorstandsmitglied gesucht. Und diese Sitzung lief und die Leute haben sehr komplizierte Sachen erzählt. Ich kann mich noch erinnern, dass die Sabine Fratzke, eine Frau der ersten Stunde, die eigentlich, glaube ich, Free FM auch ins Laufen gebracht hat, bei dieser Sitzung dabei war. Es war auch der Rudi Arnold da, den ich jetzt gerade hier gesehen habe, der immer noch ein treues Mitglied und eine wichtige Figur, glaube ich, bei Free FM ist. Und einige andere Leute, die sehr kompliziert geredet haben über irgendwelche Frequenzen und über irgendwelchen politischen Zusammenhänge. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, das kapiere ich nie im Leben. Die sind auch alle super intelligent. Ich habe aber auf der anderen Seite gesehen, da besteht die Not, dass jemand einfach hinsteht und sagt, okay, ja, ich mache den Job. Und dann habe ich das gesagt. Okay, Leute, ich mache den Job so lange, bis ihr jemanden gefunden habt, der wirklich Ahnung hat. Ja, und schwuppdiwupp war ich Gründungsvorstandsmitglied von Radio Free FM.
Wie lange warst du dann Vorstand?
Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, aber es kann nicht so arg lange gewesen sein, weil ich bin eigentlich in der Funktion so gut wie gar nie tätig geworden. Also ich war irgendwie so ein bisschen so ein Pappvorstand. Das war aber auch klar, ich hatte zwei kleine Kinder damals und ich habe schon gesagt, ich kann eigentlich jetzt mich auch nicht in die Materie einarbeiten. Und für mich war einfach das Interesse, überhaupt bei Free FM dabei zu sein, die Entwicklung mitzukriegen und zu gucken, wo geht's hin und wie kann man eben diese Idee von dem Kinderradio hier platzieren?
Ich denke mal, da wirst du ja dann auch öfters mit Tina dann gesprochen haben, weil die ja am Anfang auch schon sehr darauf aus war, vor allem Radio mit Kindern zu machen. Habt ihr euch da öfters getroffen oder war das da so Stadtjugendring, wir regeln da schon?
Ja, es gab schon da Austausch, aber es war eigentlich relativ schnell dann irgendwie so, dass wir im Stadtjugendring selber uns irgendwie überlegt haben, wie wollen wir das machen. Es war so, dass damals eine Kollegin, die damals beim Zelt gearbeitet hatte, die stieß dann auch zum Stadtjugendring dazu, wurde dann auch dort Mitarbeiterin und so ein bisschen war bei ihr so frei, was für was ist sie denn nur da? Es gab so ein bisschen einfach unausgefüllte Zeiten bei ihr. Und sie hat auch mal in Berlin in einer Radioredaktion gearbeitet gehabt. Das war die Steffi Hutterer. Und mit ihr zusammen habe ich dann eigentlich angefangen, diese Idee von diesem Kinderradio weiter auszuklabüstern. Es war auch noch komplett unklar, machen wir jetzt Radio für Kinder, was wir erstmal auch für eine tolle Idee hielten. Und dann haben wir aber gemerkt, das macht alles gar keinen Sinn. Am besten lassen wir einfach Kinder Radio für Kinder machen. Und wir haben dann, also ich hatte ja selber Kinder, die Steffi hatte auch einen Sohn, der hatte zwar da erstmal nicht so Lust drauf, meine Kinder sehr wohl. Und über die Kinder von mir und deren Freunde und Kinder von Bekannten haben wir die ersten kleinen Radiogruppen gebildet. Da meine Kinder, also eins der beiden war gerade in die Schule gekommen, das andere war noch Kindergartenkind. Und wir haben bei den ersten Aufnahmen dann auch gemerkt, die sind eigentlich zu klein. Also die konnten sich zum Teil, also die hatten nicht das Abstraktionsvermögen, sich vorzustellen, ich spreche einfach was in dieses Mikrofon oder ich nehme Geräusche auf und es genügt dem Zuschauer, dem Zuhörer, sich eine ganze Welt im Kopf zu erschaffen. Also wir haben dann ein Hörspiel gemacht, da ging es zum Beispiel um Wale und wir sind mit dem Mikrofon durch den ganzen Raum gerannt, weil die Kinder eben durch den Raum geschwommen sind, sie waren ja Wale. Und sich nicht vorstellen konnten, dass man einfach auf dem Stuhl sitzt und das aufnimmt und der Zuschauer dann trotzdem das Gefühl hat, die Wale schwimmen. Also das war so die erste Erkenntnis, die Kinder dürfen nicht zu jung sein und haben dann festgestellt, also es geht eigentlich richtig gut mit Kindern so ab der dritten Klasse, was jetzt auch so unser Schwerpunkt ist. Also vor dritter Klasse beginnen wir inzwischen ganz selten mit Radioangeboten.
Wie lange hat es dann eigentlich gedauert von der Sitzung bis zum fertigen Konzept sozusagen, das wird die Sendung, so sieht die aus, so oft läuft die?
Also das war, ich weiß gar nicht so genau, wann die Sitzung war, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Also was ich weiß, ist, dass so im Herbst wir angefangen haben, die ersten Sendungen eigentlich schon zu fahren. Also im Herbst 95 gab es so die ersten Sendungen von Kinderradio Mikrowelle. Da hat man dann eben die Kinder aus dem eigenen Bestand sich zusammengesucht. Wir hatten auch Kurse über die VH ausgeschrieben. Wir hatten über Mitgliedsverbände geworben. Wir hatten auch die erste Kooperation mit einer Schule. Das war das Anna-Essinger-Gymnasium zusammen mit der Anna-Essinger-Realschule. Das entstand da, weil eben die Steffi Hutterer da ein Kind an der Schule hatte und wusste, es gibt da diese Wahlpflichtkurse. Und in dem Rahmen bieten wir heute noch Kurse an, aber das war eben die erste Schule, auch mit der wir kooperiert haben. Und ja, das startete eigentlich im Herbst 95 mit den ersten Radiosendungen. Und gesendet wurde damals noch Sonntag früh. Wir hatten so die Vision, die Eltern liegen noch im Bett, die Kinder machen das Radio an. Und ich glaube, zwischen 10 und 11 gab es dann diese Sendung. Später sind wir ja auf Freitagnachmittag 15 Uhr umgezogen. Aber das war eine ganze Weile unser Sendeplatz. Sonntag früh, 10 bis 11, Kinderradio.
Wie kam es eigentlich zum Namen? Also Radio Mikrowelle.
Da gab es tatsächlich so eine Art Ideenausschreibung und jemand hat halt diese Idee eingebracht, was sehr süß ist.
Wo, ich muss jetzt einmal nochmal nachfragen, weil ich glaube, ich kenne jetzt mittlerweile drei Schreibweisen. Wo ist der Punkt?
Früher, also wir hatten eben diesen schönen Namen und wir wollten Werbung für uns machen. Und wir haben uns eine Grafikerin gesucht, die eben dann wunderschöne Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat für dieses Projekt. Postkarten und Plakate und eben auch diesen Namenszug entwickelt hat. Und damals wurde Mikrowelle Mikro-Apostroph-Welle geschrieben. So war diese erste Schreibweise. Und das Wort und der Untertitel war dann Radio von Kindern für Kinder. Und irgendwann gab es eben dann die Etage. Das heißt nicht irgendwann, sondern die entwickelte sich dann 2003. Und 2004 war dann die öffentliche, nee, 2003 war die Eröffnung der Etage. Und die Etage war ja sozusagen eine Ausweitung der Angebote, die Mikrowelle machen konnte. Wir haben eben dann angefangen mit der Zeit, außer Radio auch Internetgeschichten anzubieten, Trickfilmangebote zu machen, bis wir in unseren Räumen, das war dann immer noch unser Studio in der Büchsengasse, wir waren hier in dem Raum, in dem jetzt Free FM ist, hatten wir unser Radiostudio unterm Dach, im Winter affenkalt, im Sommer brutal heiß. Also einmal war es so heiß, dass uns echt Material kaputt gegangen ist, war dann nicht mehr brauchbar. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen einfach mal ein Zentrum, weil wir dann auch eben mit den zusätzlichen Angeboten da auch aus allen Nähten geplatzt sind. Wir brauchen etwas, wo wir ganz zentral alle unsere Medienangebote anbieten können und uns auch noch ein bisschen erweitern können, weil der Bedarf war damals riesig. Und dann gab es eben neben dem Radio Mikrowelle plötzlich noch einen Bereich Filmwerkstatt, Technik kreativ, digital gestalten und dann brauchte es einfach ein neues Logo und es brauchte eben für diese einzelnen Bereiche Schriftzüge und damit Mikrowelle nicht so rausknallt, hat man das angepasst und deshalb ist die aktuelle Schreibweise radio.mikrowelle.
Heißt, zwischen Mikro und Welle ist jetzt einfach nichts mehr.
Da ist nichts mehr, genau.
Damit ich das auch nämlich noch Bescheid weiß.
Genau.
Jetzt, was mich natürlich auch noch interessiert, bevor ich auch noch Fragen, noch was zu dir fragen möchte, aber was mich interessiert, wie, also um was ging es in der ersten Sendung? Weißt du das?
Erste Sendung, ich habe hier einen Spicker, vielleicht finde ich raus. Ja, ich glaube, die erste Sendung war tatsächlich diese Wale-Sendung, von der ich schon erzählt habe. Wo die Kinder da durch das Studio von Free FM war damals in der Platzgasse, in einem Wohnhaus im ersten Stock. Irgendwie ganz cool, aber eigentlich auch schnell total zu eng. Und ich erinnere mich eben, wie wir in diesem Studio, was eigentlich so ein bisschen ein Wohnzimmer mit ein bisschen Technik drin war, mit diesen Kindern da produziert haben. Und ja, wir haben halt alles Mögliche rund ums Thema Wale gemacht. Die Kinder sind dann auf die Straße gegangen, haben die Leute interviewt, haben eben dieses Hörspiel gemacht und ja, es gab dann so eine Art Unterwassersendung.
Hast du früher dann, also hatte ich dann irgendwann auch mal es nicht gereizt, in das Mikro zu gehen und dann auch selber unabhängig von der Mikrowelle irgendwie Radio zu machen?
Also gereizt hat mich das tatsächlich schon, aber wie gesagt, ich hatte einen Job, ich hatte zwei Kinder, ich hatte einfach nicht das Gefühl, ich habe dazu auch noch Zeit.
Also rein nur aus zeittechnischen Gründen dann?
Ja, ja.
Aber wie kann man, also wenn ich jetzt überlege, es ist 1995, du machst mit Kindern Radio und dann auf einmal so, es damals wahrscheinlich ja noch mit Bandmaschine und zurechtschnibbeln und allem. Wie lang hat man da in so einer Sendung gearbeitet?
Oha, sehr lang. Also wir haben halt, also ich habe selber eben solche Kurse auch angeleitet mit den Kindern, bis ich dann, ich habe 96 nochmal ein Kind bekommen selber, dann war ich mal eine Weile außerhalb vom Stadtjugendring. Aber ich habe dann auch so ein bisschen schon während meinem Erziehungsurlaub wieder ein bisschen Sendungen gemacht. Und mit den Kindern selber, das war überschaubar, wie viel Zeit man braucht, auch wenn es durchaus auch lang ist. Wir haben auch einfache Sachen tatsächlich mit den Kindern zusammen geschnitten. Und das war erstaunlich, wie schnell die auch mit dieser Bandmaschine klargekommen sind. Aber man ist echt abendelang gesessen, um dann das Material schön zusammenzuschneiden. Da kann ich mich noch dran erinnern. Also es hat wirklich lang gedauert. Wobei es dauert jetzt auch noch lang, Dinge zu schneiden. Also ich finde, der Unterschied ist gar nicht so groß. Man muss trotzdem reinhören, egal ob es jetzt digital oder analog ist. Du musst die Sachen hören und man hat schon schnell so eine Routine entwickelt, wie das dann mit dem Schneiden ging. Irgendwann saß man, hatte den ganzen Nacken voll mit irgendwelchen längeren und kürzeren Bandschnipseln. Und hat aber die Fähigkeit entwickelt zu wissen, welcher Schnipsel ist es jetzt eigentlich gerade, der zu oberst liegt und wo, an welcher Stelle will ich den jetzt eigentlich einbauen?
Also ich dachte jetzt, du sagst jetzt mir eher, früher war das ein riesen Aufwand und mittlerweile gefühlt nur noch 5 Klicke, dachte ich jetzt.
Nee, finde ich gar nicht. Also ich finde den Unterschied nicht so eklatant. Das Handling ist ein anderes. Und ich muss sagen, das Schneiden von Hand hat mir sehr gut gefallen und ich fand es eigentlich für die Kinder auch super, weil man halt richtig haptisch greifbar Schnipsel im Papierkorb liegen hatte. Das war klar, das wird rausgeschnitten. Okay, da hat jemand jetzt permanent Äm zwischendrin gesagt, wir schneiden die Äms raus. Es liegen alle Äms im Papierkorb. Also die Kinder haben gesehen, hier wird manipuliert.
Ja, stimmt, natürlich. Du hast da, du siehst halt auch, was du machst. Aber ich selber habe jetzt ja nie mit Bandmaschine geschnitten. Mhm. Heißt, wenn ich mich da nur einmal um einen Millimeter verschnitten habe, dann war es unbrauchbar. Oder?
Heißt, man musste schon extrem Millimeter sorgfältig. Waren, man musste schon sorgfältig, aber man hat es total schnell rausgehabt. Also, wie gesagt, es haben auch die Kinder bei uns geschnitten. Und wenn man sich mal verschnitten hat, dann hat man es halt wieder dran gepeppt und einen Zentimeter daneben nochmal geschnitten, ja. Aber man hat eigentlich, also man konnte, kann ja die Bänder so langsam drehen und dann hat man eben sehr verlangsamt gehört. Und da, wo man gemerkt hat, okay, jetzt ist zum Beispiel das Knirschen und Rauschen vorbei, hier will ich jetzt schneiden, dann habe ich halt da gestoppt, habe zack, meinen Schnitt gesetzt. Ja. Ja, war fein.
Ist vielleicht so eine Sache, dass man damals, wenn man es jetzt mit heute so vergleicht, dass man da irgendwie ja aufmerksamer und präziser sein musste?
Ja, man hat halt beim Arbeiten gewusst, okay, ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Ich habe auch nicht ich habe keine 1000 tollen Effekte oder so, um eine Aufnahme zu retten, die eigentlich Banane ist, ja. Also die Aufnahme muss auch irgendwie schon mal ganz gut funktionieren. Und in dem Rahmen, also der Rahmen war sehr eng gesteckt und wir haben tolle Hörspiele auch gemacht, auch mit Soundeffekten und allem, wo ich mir manchmal denke, wow, wie geil wir das eigentlich gemacht haben, weil wir hatten einfach nur diese Bandmaschine. Aber auch mit der Bandmaschine konnte man toll, wenn man ein bisschen rumgespielt hat, Effekte zum Beispiel machen.
Jetzt nach 25 Jahren Radio-Mikrowelle ja auch und 25 Jahren Free-FM, würdest du sagen, dass die Kiddies jetzt trotzdem fitter sind, was das Ganze angeht?
Es ist ein bisschen anders. Ich würde jetzt nicht sagen fitter oder weniger fit. Es ist ein bisschen anders. Die Gewichtungen haben sich vielleicht ein bisschen verschoben. Ich denke aber, dass die Kinder damals durchaus auch sehr fit waren, mit dem einfach sich in die Sache rein finden. Es geht ja auch gar nicht so sehr darum, dass man jetzt diese Technik perfekt beherrscht, denn das ist eine Sache, das ist was Technisches, das ist einfach schnell zu lernen. Und ich habe eigentlich noch kein Kind erlebt, was das nicht gelernt hat. Das Zutrauen, es zu können, ist eigentlich ähnlich heute, wie es damals war. Die Kinder haben sich es einfach angeguckt und klar, die Jungs haben immer gedacht, sie können alles sehr viel schneller als die Mädchen. Die Mädchen haben immer gedacht, naja, die Jungs können es besser, aber wenn man dann hingeguckt hat, haben die Mädchen zwar ein bisschen länger gebraucht, waren aber hinterher unter Umständen sorgfältiger und wussten doch genauer Bescheid, weil sie halt sich die Zeit genommen haben, auch mal zuzuhören, wie es geht. Aber am Ende vom Kurs wussten alle, wie die Technik zu bedienen ist. Also von daher war da kein Unterschied. Und worum es geht, und das ist ja deutlich wichtiger, als dass ich die Technik gut bedienen kann, dass ich in der Lage bin, gute Fragen zu stellen, dass ich in der Lage bin, zuzuhören, was der andere auch sagt und auch auf das zu reagieren. Und da habe ich eher das Gefühl, dass es den Kindern damals leichter gefallen ist. Für die Kinder heute ist Zuhören echt manchmal eine echte Herausforderung.
Vor allem unabgelenkt zuhören, das ist ja noch nicht nur dieses auf einem Ohr, sondern wenn du natürlich deine Fragen stellst und bei einem Interview bist, du musst ja permanent aufpassen. Da reicht ja nur mal gefühlt so ein Blick auf die Smartwatch, die jemand hat, und dann bist du ja eigentlich gefühlt schon wieder komplett raus. Ist es vielleicht auch das, was du sagen würdest, hat sich in den Jahren am meisten verändert?
Die Kinder sind tatsächlich leichter ablenkbar. Das ist, würde ich sagen, das, was ich am ehesten sagen würde. Ansonsten finde ich, so individuell die Kinder in einer Gruppe sind, so individuell unterschiedlich sind sie auch über diese 25 Jahre. Wir haben extrem engagierte Kinder über die Jahre erlebt, die wirklich, also wo man dachte, okay, das wird auch mal irgendwie eine Profession von denen, dass die irgendwas in diesem Bereich machen. Aber auch Kinder, wo man dachte, also ich weiß es auch nicht, jetzt hat man es schon 20 Mal erklärt und er versteht es nicht, sie versteht es nicht. All das kommt vor, aber ich denke, das ist extrem unabhängig von dem, ob das jetzt vor 25 Jahren war oder jetzt.
25 Jahre Free FM. Länger on air als Berblinger. Zur Gründung waren sich nicht wenige Kritiker sicher. Ein voll ehrenamtlicher Radiosender hält sich keine 3 Jahre on air. Jetzt wird Radio Free FM 25. Und damit das so bleibt, benötigen wir eure Unterstützung. Wir müssen auf DAB Plus, bevor UKW abgeschaltet wird. Derzeit sieht uns die Politik dort mal wieder nicht. Sie wollen uns auf ein Internetabstellgleis schieben. Oder noch besser, freies Radio wird mit der UKW-Abschaltung auch gleich stillgelegt. Die Jugend streamt schließlich nur noch. 1995 war man auch mal der Meinung, die Jugend schaut nur noch MTV und Viva. Wie seht ihr das? Hören wir uns auch noch in 25 Jahren? Werdet Fördermitglied, denn wir bleiben weiterhin
länger on air als Berblinger.
Free FM. Wenn du jetzt gerade schon sagst, da gab es Kinder, wo man sich gedacht hat, die könnten vielleicht ja mal was in die Richtung machen. Jetzt sind vom ersten Radiokurs, wenn man jetzt davon ausgehen würde, 3. Klasse heißt, die sind jetzt 34. Hast du da noch mit Leuten irgendwie Kontakt? Melden sich da auch noch manchmal welche, geben dir irgendwie Rückmeldung? Hey, ich war mal 95 oder ich war 97 mal in der Radio AG. Kommt da was zurück?
Hör ich schon. Und tatsächlich gibt es auch einige, die jetzt nicht vielleicht unbedingt beim Radio gelandet sind, aber die sich für irgendeinen Medienberuf entschieden haben. Unter anderem eine Tochter von mir, die das bestimmt auch so ein bisschen hier mitbekommen hat. Ich denke, ich kriege auch immer wieder Anfragen, dass ich mal noch nach Jahren irgendjemanden eine Bescheinigung ausstellen muss, dass er bei Kinderradio Mikrowelle mitgemacht hat, weil er oder sie sich jetzt an irgendeiner Hochschule bewerben will und denkt, dass das auch passend ist zu dem Studiengang, den er sich oder den sie sich ausgesucht hat, dass man angibt, ich habe mal hier über Jahre auch Radio gemacht.
Macht dich das dann auch glücklich?
Ja, klar.
Über die ganzen Sendungen jetzt ja auch hinweg, wir wissen jetzt ja, die erste Sendung ging über Wale, aber was war so eine Sendung, die, wo du gesagt hast, also wo du jetzt sagen würdest, die gehört auf jeden Fall zu meinen Top 5?
Ach, herrje.
Ich frage extra schon nicht die Top 1, weil sonst, da würden wir wahrscheinlich noch 5 Jahre lang selektieren. Gibt es ein Projekt oder eine Sendung oder ein Interview, irgendwas?
Also, was wirklich eindrucksvoll war, und das war wirklich auch relativ am Anfang, da ist mal eine Gruppe von unseren Radio-Kids nach Gundremmingen gefahren und durfte dort im Atomkraftwerk ein Interview führen. Und es war für alle hoch eindrucksvoll, wie aufgeregt dort die Mitarbeiter waren, wie sehr kontrolliert worden ist auch. Also wir mussten vorher die Fragen einreichen und es wurde alles 10-mal dann noch gegengelesen. Und da haben die Kinder so ein bisschen gespürt, dass sie auf diese Art Radio zu machen, auch einen Einfluss nehmen können oder dass zumindest gefürchtet wird, was sie da sagen können, dass das vielleicht eine Wirkung haben könnte. Und das war wirklich so, wow, das sind nur Kinder hier, aber das wurde dort so extrem ernst genommen, dass wir alle sehr erhobenen Hauptes da wieder rausgegangen sind.
Ist es allgemein so ein Vorteil, mit Kinderradio zu machen? Ich habe so das Gefühl, man darf halt oder man soll ja auch und vor allem da darf man auch diese naiven Fragen auch einfach stellen.
Das ist wunderbar. Das ist eigentlich, also ich denke, deshalb lohnt sich's auch für Erwachsene dann diese Sendungen anzuhören, denn oft kriegen wir von den Interviewpartnern und das, die Kinder interviewen ja wirklich quer durch die Ulmer Bevölkerung, alles, was Rang und Namen hat, die waren schon an der Uni oben, die waren bei der Polizei, die haben den Oberbürgermeister schon x-mal vor dem Mikrofon gehabt und die fragen tatsächlich auch so Fragen, wie viel verdienen sie? Was jetzt kein Erwachsener fragen würde und die Interviewpartner bemühen sich, die Dinge so zu erklären, dass das für Kinder greifbar ist. Das heißt, für mich dann auch, also manchmal denke ich, erschließen sich Inhalte erst, wenn sich der Partner so bemüht, das auszudrücken, dass es eben auch Kinder verstehen können. Und eben, es gibt diese sehr erfrischenden Fragen, die würde kein Erwachsener stellen und oft freuen sich aber die Interviewpartner auch, dass sie solche Dinge gefragt werden.
Damit hast du mir eigentlich schon wieder den nächsten Themenpunkt schon vorweggegriffen, weil jetzt ist, wir haben am Anfang oft über von Kindern für Kinder gesprochen. Aber der Mehrwert ist ja auch durchaus da für Leute, die erwachsen sind, die vielleicht selber Kinder haben, die keine Kinder haben, für Leute, die studieren, weil man bekommt, finde ich, besser als bei anderen Interviews, in einer leicht verständlichen Sprache genau diese Infos und Häppchen mit, die man ja dann auch wieder weiterverwenden kann.
Genau, ja.
Das finde ich allgemein sehr, also sehr spannend und sehr schön. Deshalb, wie gesagt, ich höre Mikrowelle sehr, sehr gerne. Ich freue mich da immer freitags drauf, weil, was ich halt auch so interessant finde und so cool finde, du hast es nämlich jetzt gerade auch schon angesprochen, die Hörspiele. Habt ihr da so speziell irgendwie eine Vorgabe, dass ihr sagt, wir möchten gerne 1 bis 2 pro Jahr machen oder mit der und der Radio?
Nö, haben wir nicht, aber wir haben zurzeit aktuell 3 Honorarkräfte bei uns, die eigentlich hauptsächlich Radioprojekte bei uns machen. Das ist die Natascha Könches, die Anna Mönnig und die Claudia Schwarz. Und Claudia Schwarz muss man jetzt wirklich mal hervorheben, denn sie macht schon seit, ich weiß nicht, auch schon gefühlt 20, 25 Jahre oder noch länger bei uns Kinderradio. Sie hat es eigentlich nie gelernt. Damals war es so, dass ihre Tochter, die jetzt auch schon über 30 ist, in so einer freien Radio AG mitgemacht hat. Und sie als Mutter hat sich interessiert, was machen die da? War Feuer und Flamme, was da passiert, und hat sich gedacht, kann ich da nicht irgendwie mitarbeiten? Und wir waren auf der Suche nach Leuten, die mitarbeiten, deshalb hat sich das super ergeben. Und sie hat einfach angefangen, solche Kurse zu geben und tut es heute noch und tut es mit großer Leidenschaft und einem unglaublichen Schatz an Kreativität. Und sie ist eben auch jemand, die eben neben dem Radiosendungen einfach im klassischen Stil zu produzieren, Lust bekommen hat, Hörspiele zu produzieren. Hat sich dann auch einen Geräuschekoffer zusammengestellt, denn wir haben jetzt schon mehrmals auch Live-Hörspiele produziert mit Kindern, wo man dann im Live die Geräusche macht, um so ein Kino im Kopf entstehen zu lassen. Und diesen Hörspielkoffer gibt es, die Ideen zu Hörspielen gibt es. Und wenn die Kinder im Rahmen eines Sendungsthemas zum Beispiel sagen, da muss man sie jetzt irgendwie was Fiktionales einbauen, dann steht Claudia Schwarz bereit und macht mit den Kindern dieses Hörspiel und das, glaube ich, mit wirklich großer Leidenschaft. Aber wir haben keine Vorgabe, wie oft das sein muss. Also zum Teil schreiben wir inzwischen auch neben dem, dass wir mit Schulen zusammenarbeiten, auch Kurse aus und dann gibt es womöglich auch mal einen extra Hörspielkurs, wo man sagt, okay, wir wollen immer jetzt nur ein Hörspiel produzieren. Auch das kommt vor. Auch die Anna Mönch, die kommt eigentlich vom Film und ist auch Autorin. Die ist auch dem Thema Hörspiel nicht abgeneigt, beziehungsweise ich glaube, sie macht es auch sehr gern.
Da liegt es halt einfach nur daran, dass die Referenten halt einfach da auch extrem Lust drauf
haben. Genau, das ist einfach fein.
Gibt es da eigentlich, oder anders gefragt, wie viel Gruppen sind es eigentlich gerade, wie viele Radio-AGs und Gruppen, die jetzt zu diesem Zeitpunkt quasi aktiv sind?
Okay, es gibt am Montagnachmittag die Gruppe von der Albrecht-Berblinger Grundschule, die kommen zu uns. Am Dienstag gibt es hin und wieder eine Radio-AG über die Hector Kinderakademie. Das sind immer wechselnde Kinder. Das sind zurzeit unsere Jüngsten. Da fangen wir bei Zweitklässlern an. Ansonsten die Grundschule sind dritte, vierte Klasse. Am Mittwochnachmittag kommt, wie seit eh und je, das Anna-Essinger-Gymnasium gemeinsam mit der Anna-Essinger-Realschule. Am Donnerstagnachmittag gibt es die AG von der Ulrich-von-Ensingen-Gemeinschaftsschule. Auch das eine jahrelange Kooperation. Und am Freitag trifft sich die Freie AG. Das sind die Freitagsreporter, auch schon gefühlt seit 100 Jahren dabei. Und ja, und dann gibt es eben über die Ferienkurse nochmal Kinder, die einfach in ihrer Freizeit kompakt innerhalb von 5 Tagen eine Sendung machen. Jetzt zum Beispiel aktuell in den Faschingsferien war eine Gruppe in München im Sea Life und hat rund um das Thema Unterwasser eine Sendung produziert.
Das heißt, dann erübrigt sich meine Frage, wie viele Projekte denn jetzt allgemein betreut worden sind. Ich denke mal, die Tausenderzahl, die wirst du auch nicht wissen, oder?
Also insgesamt seit
95.
Nein, oh mein Gott. Nein. Also ich kann sagen, es ist jetzt mehr als damals. Wir hatten damals noch tatsächlich die Idee, es gibt einfach jede Woche eine neue Sendung. Obwohl wir deutlich mehr Gruppen jetzt haben als damals, schaffen wir das nicht. Wir wiederholen eigentlich auch. Aber ja, so hört dann jeder mal irgendwann doch unsere Sendungen.
Ich muss zugeben, ich dachte nicht, dass es von Montag bis Freitag an jedem Tag eine andere AG da ist. Ich dachte jetzt wirklich, das sind eher nur so 2, 3 und dann wird so gezielt, kompakt drauf los. Aber es heißt ja dann, das sind nachmittags, die sind dann für 90 Minuten wahrscheinlich, 2 Stunden.
Genau, 2 Schulstunden. Es ist so, dass diese AGs zum Halbjahr immer wechseln. Das heißt, die Kinder fangen immer von vorne an. Also es ist meistens so, dass eben komplett neue Kinder kommen. Die müssen erst mal überhaupt eingeführt werden. Wie geht Radio? Verschiedene Themen. Was ist ein Interview? Was ist eine Umfrage? Was ist ein gebauter Beitrag? Was ist eine Reportage? Was ist eine gute Frage? Solche Dinge lernen die Kinder erstmal, dann machen sie Übungen, interviewen sich erstmal gegenseitig. Extrem beliebt sind Straßenumfragen, das folgt dann meistens auch recht schnell. Und bis dann eben zu einem wirklich umfangreichen Interview, was dann meistens so die Krönung von diesen Beiträgen ist. Und dazu brauchen diese Gruppen meistens eben auch komplett dieses Schulhalbjahr. Also man ist froh, wenn man dann am Schluss eine Sendung hat und zunehmend werden unsere Dozentinnen mutiger. Am Anfang gab es noch fast nur vorproduzierte Sendungen. Aber es ist extrem reizvoll, natürlich mit den Kindern hier ins Studio zu gehen und von hier aus direkt live zu senden. Und das machen die eigentlich inzwischen meistens, außer die Kinder sind wirklich zu klein oder zu schwach von ihrer Leistung, dass man denkt, oh, das könnte vielleicht irgendwie schief gehen.
Aber bei den Freitagsreportern im Vergleich zu den Schulkooperationen heißt, da kann einfach jeder, der zwischen dritte Klasse und, ich glaube, bis 15 ist es, gell?
Also bis, wenn die 14-Jährigen sind noch dabei und dann gibt es so ein stillschweigendes Übereinkommen einfach mit FreeFM, dass wir auch nicht in die Jugendarbeit reinwursteln, sondern sagen, wir machen wirklich Kinderradio. Wenn sie dann Jugendliche sind, geben wir einfach weiter an die Jugendredaktion von FreeFM.
Aber da kann einfach jeder, der Lust hat, einfach vorbeidüsen.
Nö, die Kinder müssen sich schon anmelden. Also das ist dann über unser halbjährlich erscheinendes Programm. Jetzt wird es dann eine Umorganisation geben, weil wir haben eben jetzt bei den Freitagsreportern sehr viele Kinder drin, die wirklich schon jahrelang Radio machen. Entsprechend fortgeschritten ist diese Gruppe, die arbeiten extrem selbstständig, extrem engagiert. Das ist jetzt auch eine Gruppe, die sich sehr für so politische Themen, für soziale Themen engagiert hat. Und da wird es aber jetzt einen Umbruch geben. Deshalb, ich hoffe, die machen auch bei FreeFM weiter, weil das wäre ein echter Schatz für euch. Genau, und dann kann man eben kommen und gucken, ob einem das gefällt. Und ich muss sagen, es ist für die Kinder einfach auch eine wunderbare Zeit, weil ihre Themen werden ernst genommen. Und ich bin manchmal schon ein bisschen neidisch, wenn ich höre, wo die Freitagsreporter wieder hinfahren, hier ins Kloster und übernachten und dort eben in Sea Life nach München oder man geht mal auf eine Burg, macht da eine Sendung. Also man lernt einfach auch richtig viel und weit über den Tellerrand zu gucken.
Da wird man schon neidisch, gell, wenn man dann so hinterm Bildschirm dann hockt und dann immer nur die Bilder sieht.
Ja.
Und dann noch von den Kollegen die Mails kommen, guck mal.
Ja, genau. Nein, aber es freut mich für die Kinder, weil ich denke, das ist wirklich eine super Gelegenheit, einfach sowas kennenzulernen und auch hinter die Kulissen zu gucken. Eben nicht nur vorne, was einem so schön vorgezeigt wird, sondern auch eben nachfragen zu können und auch mal eine Werkstatt angucken zu können, in die sonst niemand reinkommt, ein Labor angucken zu können, was sonst niemand sieht. Und eben auch so diese Wertschätzung zu erfahren, dass sie als Medienmachende eben ernst genommen werden.
Gibt es eine Gruppe, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also ich muss sagen, ich finde jetzt diese Freitagsreporter wirklich phänomenal und die werden mir noch lange in Erinnerung bleiben, weil die wirklich sehr ernstzunehmende Themen mit einer großen Leichtigkeit und einem super Engagement sich rausgesucht haben, eben politische Themen wie jüdische Spuren in Ulm, Anfänge der NS-Zeit in Ulm, solche Dinge, Armut in Ulm, also die wirklich gesagt haben, wir wollen nicht irgendwie so ein bisschen Larifari-Radio machen, wir wollen hingucken, ernste Fragen stellen und das aber trotzdem mit so einer schönen Leichtigkeit irgendwie tun. Das beeindruckt mich richtig.
Kann man sagen, dass die Kinder das verkörpern, also die jetzige Gruppe, was für dich Radio machen ausmacht?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich mich erst mal fragen, was Radio machen ausmacht. Ja, doch, vermutlich schon.
Gibt es noch was für dich noch so speziell die Faszination am Radio ausmacht? Also nicht nur das Radiomachen an sich, sondern dieses mit glitzernden Augen davorstehen.
Als Hörer oder als Macher?
Als beides.
Als beides. Also ich bin tatsächlich auch in meinem ganz privaten Leben eine sehr begeisterte Radiohörerin, weil ich finde oft das Bild, alle Bildmedien ablenkend oder nehmen zu viel Raum ein. Ich liebe eben diese Freiheit beim Radio, dass ich mir selber meine Bilder machen kann, dass eben dieses Kino im Kopf entstehen kann und ich eigentlich beim Radio hören meine Gedanken auf eine andere Art nochmal schweifen lassen kann, um das rum, was vermittelt wird. Das liebe ich sehr. Ich bin einfach auch ein Freund von Wortbeiträgen im Radio.
Also die ja dann auch dementsprechend ein bisschen länger sind als einfach nur diese
genau.
Klassischen
1,30. Genau, ich habe neulich bei Bayern 2 beim Zündfunk so eine Sendung über den Max Gold gehört und der gemeint hat, er will von den Moderatoren nicht irgendwie bespaßt werden und gute Laune gemacht bekommen. Er will informiert werden und so ein bisschen geht es mir auch. Also wenn das Radio gar so Larifari und nur auf dieser gute Laune-Tour ist, das ödet mich echt an. Aber wenn ich einfach gute Informationen kriege, wenn ich Dinge erfahre, die ich noch nicht gehört habe und auf eine Art erfahre, dass ich auch das Gefühl habe, da will jetzt niemand mir beweisen, wie klug er ist, sondern er will mir wirklich was nahe bringen, dann finde ich das großartig.
Ist es so ein kleines, also ist es auch das, was ihr erst am Anfang so in die Köpfe der Kinder reinbekommen müsst. Denn mir fällt nur auf, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, nur wenn ich immer mit so Leuten, gerade so zwischen, wenn jetzt irgendwie meine Führung ist, so 10 und 16, die kennen dann halt Big FM, die können dann noch halt andere große Kommerzsender, die ja eigentlich gefühlt ja schon Nachrichten auf einem echt Drum and Bass Bett irgendwie produzieren, das nur noch Stress ist und nur noch schnell und nur noch weiter, dass man die halt irgendwie auch so, wie so eine Art bremsen muss und sagen muss, hier, Information, lass dir Zeit, gib es den Leuten mit auf den Weg und dann läuft dein Song halt nur eine halbe, anderthalb Minuten anstatt zwei.
Also ich denke, diesen Aspekt, dass das eigentlich in diesen ganzen kommerziellen Radios, also nicht in allen, es gibt da hervorragende Ausnahmen, aber in vielen solchen Sendungen, die eben gerade auch für Kinder relevant sind, weil sie halt wissen, da ist man dann irgendwie in, wenn man diese Sender hört, dass das alles viel zu schnell getaktet ist, merken die spätestens dann, wenn sie eben selber versuchen, was zu erklären, selber was zu machen, weil sie eigentlich merken, ich muss so viel nützliche Informationen eigentlich rausschmeißen, um dann auf diese Zeit zu kommen, dass mir das nicht wert ist. Also dann mache ich den Beitrag eben doch länger und habe dafür dann wirklich das erklärt oder zum Ausdruck gebracht, um was es mir jetzt da geht. Und dieses Formatradio, ja, ist halt meistens zu kurz getaktet, um auch wirklich in die Tiefe gehen zu können.
Jetzt habe ich gerade bei meinem Spickzettel noch gesehen, was ich dich noch gar nicht gefragt habe, was ich dich aber gefühlt am Anfang schon fragen wollte. Und zwar, ganz wichtig, wieso Radio 4FM und nicht Canale Grande?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Wieso? Ich glaube, ich war eben schnell bei diesem, ich war eben zu diesem ersten Treffen gekommen und ich habe gleich mitgekriegt, Canale Grande ist der Feind. So war das einfach. Und ich habe es zwar nicht so ganz verstanden, aber ich wusste einfach, das war so eine Intuition einfach. Das ist hier richtig. Das sind so Leute, die, ich habe wirklich damals immer gedacht, ich verstehe die Hälfte nicht von dem, was die hier reden. Aber das hat so kompetent gewirkt. Ja, hat mich überzeugt.
Vielleicht jetzt gegen Ende. Wir haben jetzt ja gerade über Privatradio, nachdem ich jetzt die Frage, bevor ich sie nämlich sonst vergessen hätte, noch reingeworfen habe, über das Privatradio allgemein gesprochen. Und jetzt im normalen Privatradio, ich glaube, der Kinderanteil ist ja auf eine halbe Stunde oder sowas vorgeschrieben, wenn überhaupt im Monat. Also ist ja extrem, extrem wenig. Ist es deshalb auch so wichtig, dass es dann eben freie Radios, freie Medien einfach gibt, damit auch sowas einfach fortlaufen kann?
Also, ja, ich finde sowieso, also Formatradio bildet eben nicht komplett unsere Bevölkerung ab. Also nicht nur der Kinderbereich ist nicht repräsentiert, sondern vieles andere, was uns aber ausmacht, ist eben im Privatradio, aus welchen Gründen auch immer, es werden wahrscheinlich kommerzielle sein, nicht repräsentiert. Umso wichtiger, dass die irgendwie auch ihren Kanal finden, über den die ausstrahlen können.
Und klar, da kommen dann wieder Radio 4FM und freie Radios ins Spiel.
Ja.
Was müsste passieren, dass du kein Radio mehr machst mit Kindern?
Das wird bald passieren, beziehungsweise ich überlege auch schon, ob ich das dann außerberuflich mache. Ich werde beim Stadtjugendring im Herbst aufhören. Und damit einher wird gehen, dass ich erstmal auch kein Radio mehr betreuen werde. Machen tue ich es ja schon lange nicht mehr. Ich mache eher andere Projekte, weil wir eben tolle Leute im Radiobereich haben. Aber ja, ich werde auch diese Projekte dann erstmal nicht mehr betreuen.
Ab wie vielen Minuten wirst du anfangen zu zittern?
Nein, ich werde es in super Hände übergeben, das ist sicher. Und von daher, die Radiomädels, die unsere Projekte betreiben, bleiben ja auch erhalten. Und von daher muss man sich keine Sorgen machen. Für Radio Mikrowelle wird sich nichts ändern.
Das heißt, da wirst du auf einmal zum aktiven Hörer und nicht auch noch zum Mitgestalter.
Ja, vermutlich.
Ändert sich dann auch noch was in der Rolle an sich für dich? Also, Hox, ich kann mir das so vorstellen, dass man dann danach auch ja ganz anders die Sendungen dann auf einmal anhört. Davor weißt du ja immer so grob Bescheid, um was geht's, deine Referenten geben dir Bescheid. Und dann auf einmal so, wenn du jetzt einmal ein halbes Jahr da mal weg bist oder ein Jahr, eine neue Gruppe da ist, die du ja dann gar nicht mehr kennst, und dann hörst du die auf einmal. Glaubst du, daran ändert sich dann was an der Wahrnehmung der Sendung?
Also wahrscheinlich werde ich unbefangener hinhören können und nicht versuchen, darauf zu achten, ob man noch irgendwie was verbessern könnte oder ob irgendwas gesagt wird, was so ja gar nicht geht. Keine Ahnung, ich denke, ich werde einfach entspannter zuhören. Und ich werde, glaube ich, immer noch total stolz sein auf diese Gruppen, weil, ja, ich finde es einfach toll, dass es Mikrowelle gibt.
Und ich würde sagen, da kannst du auch stolz drauf sein und da muss auch jeder Einzelne einfach auch nahtlos anerkennen, dass diese Sendung über die komplette Dauer hinweg einfach nie an Qualität verloren hat. Und deshalb auch dahingehend nochmal ganz lieben vielen Dank.
Den muss ich aber jetzt ganz schnell auch an die drei Referentinnen weitergeben, denn ohne Claudia, Anna und Natascha wäre dieses Radio nicht das, was es zurzeit ist.
Und deshalb auch nochmal an dieser Stelle an euch drei auch ganz herzlichen lieben Dank. Doro, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde hinter uns. Ich glaube, jetzt kommen wir mal langsam zu einem Ende. Ich sag, wie gesagt, ganz lieben herzlichen Dank. Viele Grüße an der Etage drüben bitte ausrichten. Und auf die nächsten 25.
Ja. 25 Jahre. Free FM.